Deutschlandfunk, Kultur heute.
Auch er hatte einen Traum, der Bürgerrechtler Jesse Jackson.
Blacks, women, Hispanics, workers, Indians, Chinese, Filipinos, we must come together and form the Rainbow Coalition.
Schwarze, Frauen, Hispanics, Arbeiter, wir alle müssen zusammenkommen, sagte Jesse Jackson. Im Alter von 84 Jahren ist er gestorben. Wir erinnern an ihn. Außerdem ein Blick in die iranische Filmszene, eine Ausstellung mit Landschaftsfotografien in Kleve und Paul Hindemiths Oper Cardillac in Zürich. Ich bin Anja Reinhardt. Guten Abend.
I may be poor, but I am somebody. I may be on welfare.
Ich mag arm sein, Sozialhilfe beziehen, aber ich bin jemand. Und so geht es weiter in dieser berühmten Rede von Reverend Jesse Jackson, dem Prediger der Gleichberechtigung. Nach Martin Luther Kings Ermordung 1968 wurde er zu einer der wichtigsten Figuren im Kampf um die Rechte der Schwarzen in den USA. Der Baptistenpfarrer bewarb sich zweimal für die Demokratische Partei als Präsidentschaftskandidat und ebnete letztlich damit den Weg für die Kandidatur eines schwarzen Amerikaners ins Weiße Haus. Und mit der Gründung der National Rainbow Coalition setzte er sich nicht nur für die Rechte von Schwarzen und Frauen ein, sondern auch für die von Schwulen und Lesben. Über das Erbe von Jesse Jackson konnte ich mit der Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson sprechen, die vielfach zur US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung publiziert hat. Und ich habe sie gefragt, ob Jesse Jackson die zentrale Brückenfigur von Martin Luther King zur heutigen Emanzipationsbewegung war.
Das würde ich schon sagen, denn vor allem das Element, mit dem King ja auch mit seiner Poor People's Campaign 68 kurz vor seinem Tod schon angefangen hatte, nämlich die Bewegung zu erweitern von einer Bewegung eben jetzt nur, wo es um die Gleichberechtigung und die Bürgerrechte von schwarzen Amerikanern ging, hin zu einer Bewegung für Menschenrechte für alle benachteiligten Gruppen. Und das hat er ja also auch sowohl durch die Gründung seiner Operation Push, People United to Save Humanity 71, als dann auch der sogenannten Rainbow Coalition, dieser Regenbogenkoalition, in der er explizit, wie Sie gerade zu Beginn ja auch schon erwähnt haben, nicht nur Schwarze, sondern auch Latinos, Native Americans, Schwule, Lesben, andere, also Menschen aller Art, alle Gruppen, die auch benachteiligt sind in der amerikanischen Gesellschaft, mit eingeschlossen hat. Und das ist ja etwas, was auch heute noch wichtig ist, auch für die Black Lives Matter-Bewegung.
Diese Präsidentschaftskampagnen, die in den 1980er Jahren, haben sicherlich auch letztlich eine große Bedeutung für Barack Obama gehabt. Oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, unbedingt. Es gab zwar schon vorher mal schwarze Bewerber oder Bewerberinnen, aber Jesse Jackson war wirklich der erste afroamerikanische Kandidat, der erfolgreiche Aussichten hatte in diesem Wahlkampf und der nicht nur nationale, sondern internationale Aufmerksamkeit erregte. Und insofern hat er da sicherlich massiv dazu beigetragen, den Weg für Barack Obama zu ebnen. Und er hat auch in dieser Zeit einfach auch nochmal das Selbstbewusstsein der schwarzen Amerikaner und dieses Gefühl, wir gehören hier dazu, wir spielen eine Rolle, auch eine politische Rolle in dieser Gesellschaft, ganz massiv gestärkt.
Diese Art zu sprechen, die war sicherlich nicht ganz unwichtig, auch für das enorme Charisma, das er ausstrahlte. Wie wichtig ist diese fast schon rhythmische, also ganz stark natürlich am Gospel orientierte Rhetorik?
Das ist sehr, sehr wichtig. Das war ja auch bei King sehr wichtig. Und das ist natürlich auch etwas, was Jesse Jackson auch in diese Linie der Black Church, er war ja auch genau wie King ein Baptistenprediger, stellt, dass man nämlich da in dem rhythmischen Sprechgesang die Call and Response aufrufen kann und auch auf einer spirituellen, emotionalen Ebene sich mit seiner Audience verbinden kann. Und Jackson hatte darüber hinaus aber auch wirklich einfach starke Botschaften. Ja, schon in den 70er Jahren war er der Erste, der auch gleich so im Geist einer positiven Black Empowerment Bewegung gesagt hat, I am somebody. Ja, also er hat da wirklich die Menschen, auch schwarze Kinder, darauf befeuert zu sagen, ich bin jemand, ich stehe für etwas. Ja, ich bin wertvoll, ich bin ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Und insofern, er hatte schon eine sehr starke charismatische Ausstrahlung.
Aber er war auch nicht ganz unumstritten. Es gibt Vorwürfe, dass er zu sehr Selbstpromoter war. Es scheint antisemitische Tendenzen gegeben zu haben. Wie schätzen Sie das ein?
Naja, Jackson war sicherlich auch keine ganz unumstrittene Persönlichkeit. Zum einen, genau wie Sie richtig sagen, er war schon ein Self-Promoter. Also er war wirklich jemand, der gerne im Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, das auch immer wieder auf sich gezogen hat und ein sehr großes Ego hatte. Aber was sicherlich problematischer war bei ihm, sind zwei Sachen. Das eine ist, er war auch ein ganz schöner Womanizer. Er war zwar mit seiner Ehefrau sehr lange verheiratet und ich glaube auch glücklich verheiratet, aber es gab auch Affären und es ist ja dann auch 2021 rausgekommen, dass er eben sogar eine Affäre mit einer Angestellten hatte, aus der 1999 dann auch eine Tochter hervorgegangen ist, für die er dann $4,000 im Monat Unterhalt gezahlt hat und zum Teil ging das dann aus Pushmitteln. Das war also ein Riesenskandal, dass er da seine uneheliche Tochter finanzierte aus Mitteln der Organisation und ein ebenso großer Skandal, der ihm politisch sicher noch mehr geschadet hat, war dieser sogenannte Haimetown-Remark. Das war 1984, also schon während seiner Präsidentschaftskandidatur. Da hat er in einer an sich privaten Konversation mit einem Washington Post-Reporter gesagt, New York is a Haimetown. Ja, also Haimi ist ein, sag ich mal, Slang-Ausdruck, ein abwertender Ausdruck für die jüdische Gemeinschaft. Also es wurde praktisch New York als Stadt der Juden verunglimpft. Und obwohl er an sich da immer wieder zurückgerudert ist und auch immer wieder öffentlich gesagt hat, er sei kein Antisemit und er würde Freundschaft mit Juden schätzen und natürlich seien die Juden wichtige Verbündete im Kampf um die Bürgerrechte. Diese Sache hat ihm politisch sehr geschadet.
Sie haben ihn, Frau Waldschmidt-Nelson, ja auch persönlich kennengelernt. Wie haben Sie ihn denn erlebt?
Ja, schon als ein Mann, der sehr schon auch gerne im Rampenlicht steht und ein Womanizer ist, aber gleichzeitig auch very charming, very charismatic und jemand, der sich auch wirklich immer und immer und immer für seine Sache rückhaltlos eingesetzt hat. Insofern ist er ein Mann, von dem ich immer sagen würde, der große Hochachtung verdient. Trotz seiner Fehler, er war schon eine großartige Führungsfigur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung.
Zum Tod von Jesse Jackson habe ich mit der Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson gesprochen. Der US-Bürgerrechtler ist heute im Alter von 84 Jahren gestorben. Das iranische Kino ist seit vielen Jahren auf der Berlinale vertreten. Bei der gerade laufenden Ausgabe ist in der Nebenreihe Forum der neue Film des iranischen Regisseurs Mohammad Shirvani zu sehen. Caesarian Weekend, ein improvisiert gedrehtes Drama über die tiefen Brüche in der iranischen Gesellschaft. Shirvani wurde im Iran mehrfach mit Berufsverbot belegt, obwohl seine Filme nicht explizit politisch, sondern eigentlich eher experimentell und poetisch sind. Christian Berndt hat Mohammad Shirvani auf der Berlinale getroffen und mit ihm über das Arbeiten im Iran und seinen neuen Film gesprochen.
Ein Sommerhaus an der iranischen Küste. Eine Gruppe junger Frauen und Männer feiert ausgelassen, darunter die engen Freunde Milad und Armin. So wild auch gefeiert wird, so spannungsvoll sind die Beziehungen untereinander im Freundeskreis. Und als dann noch die Väter von Milad und Armin auftauchen, heizt sich die gespannte Stimmung weiter auf und lang angestaute Konflikte brechen sich Bahn. Der iranische Spielfilm Caesarian Weekend im Forum der Berlinale erzählt von einer brüchigen Gesellschaft, deren Spannungen sich in den Familienbeziehungen entladen. Caesarian Weekend, erzählt Regisseur Mohammad Shirvani in Berlin, handelt auch von der Beziehung zu seinem eigenen Sohn, der im Film mitspielt. Vor allem aber gehe es, so Shirvani, um die iranische Gesellschaft und die habe ein Vaterproblem. Immer wieder suche sie ihr Heil in Vaterfiguren. Der Schah wurde damals durch den Ayatollah ersetzt. Jetzt will man den Ayatollah durch einen neuen Schah ersetzen. Angesichts der jüngsten Ereignisse im Iran, so Shirvani, ist sein Film noch aktueller geworden, denn er vermittelt: Vergesst eure Väter. Caesarian Weekend hinterfragt auch Männlichkeitsbilder der iranischen Gesellschaft. Die beiden Protagonisten Armin und Milad verweigern sich patriarchalen Männerrollen. Sie wirken mitunter fast wie ein Liebespaar. Sein Film, sagt Shirvani, wirke zwar weniger politisch als andere aktuelle iranische Filme, weil er persönlich und poetisch erzählt ist. Aber für ihn ist es ein Film über einen künftigen Iran nach der Islamischen Republik. Inspiration für Caesarian Weekend war für Shirvani der Aufstand der Frauen 2022, deren Mut ihn tief beeindruckt hat. Als die Rebellion vor 3 Jahren niedergeschlagen wurde, verstärkte das Regime die Kontrollen auf den Straßen, so Shivani, aber die Frauen legten ihre Schleier ab. Heute würden 70% der Frauen im Iran keine mehr tragen. In seinen Filmen, sagt er, kamen schon ab 2002 keine Schleier mehr vor. Seine unabhängig gedrehten Filme laufen auf internationalen Festivals wie Sundance und Cannes. Im Iran können sie schon lange nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Vor 10 Jahren gründete Shirvani ein alternatives Filmlab, um junge Menschen zu motivieren, Filme frei nach ihren eigenen Vorstellungen zu machen. 2016 stellte er aus Protest gegen die Zensur verbotene Filme online, die innerhalb von einer Woche über 100.000 Zuschauer fanden. Er bekam daraufhin Berufsverbot, drehte aber weiter. Das Land verlassen wollte Shirvani nie. Seine Inspiration, sagt er, liegt in Teheran. Eingesperrt wurde er bisher nicht. Und auch nach seinem neuen Film, der leicht bekleidete, alkoholtrinkende Frauen und Männer zeigt, fürchtet er keine Festnahme. Nach den jüngsten Massakern sei das Regime zu sehr mit dem eigenen Überleben beschäftigt, als sich um die Zensur zu kümmern, meint Shirvani. Nach jeder Rebellion der letzten Jahrzehnte fielen Tabus, sagt er, auch nach den jüngsten Protesten werde die Gesellschaft weiter vorwärts gehen. Zwar sind die Repressionen jetzt verschärft worden, aber alleine wegen der katastrophalen wirtschaftlichen Lage, meint Shirvani, würden weitere Aufstände folgen. Und anders als früher gäbe es heute eine progressive junge Generation, die Hoffnungen hat. Deshalb, meint Shirvani, dreht er jetzt weniger Filme und unterstützt stattdessen junge Filmschaffende dabei, ihre eigene Stimme zu finden und zu erheben.
Über den iranischen Filmemacher Mohammad Shirvani und seinen neuen Film Caesarian Weekend berichtete Christian Berndt. Landschaften haben in der Malerei immer schon eine Rolle gespielt. In der Renaissance ließen Maler ihrer Fantasie ziemlich freien Lauf, wenn sie im Hintergrund Berge oder Flusskulissen platzierten. Aber erst mit der sichtbaren Zerstörung der Natur in der Industrialisierung wurde die Landschaft eigentlich zum Hauptdarsteller, vor allem in der Romantik. Heute ist die Bewahrung der Natur eins der wichtigsten Themen im Museum. Im Klever Kuckuckhaus hat gerade die Ausstellung Liebe zur Landschaft mit Bildern der niederländischen Künstlerin Saskia Bosums eröffnet. Meine Kollegin Christiane Vielhaber hat sich das angeschaut. Und wenn ich jetzt sage Bilder, Christiane, dann musst du vielleicht erstmal erklären, was das für Bilder sind. Ist das Fotografie? Ist das Malerei? Das ist nicht so ganz klar auf den ersten Blick.
Das war mir auch nicht ganz klar, aber ich habe gelesen, dass es Fotografie ist. Ich habe diese Fotografien gesehen und ich kenne die Gemälde von Baren Kuckuck, dem dieses Haus gewidmet ist, der da auch gewohnt hat. Er nennt das sogar Mittelgebirge und das war auch ein Holländer. Und man muss sich vorstellen, durch die Endmoränen ist da bei Kleve, wo wir sagen, der flache Niederrhein, ne? Da sind wirklich Hügel und Dünen und so und darum. Und ich meine, das war auch mal eine Kurstadt, die Leute kamen dahin. Und jedenfalls habe ich diese Fotos gesehen, habe ich gedacht, das sieht genau aus wie diese Gemälde von dem Kuckuck. Mhm. Und darum hat mich das interessiert. Von dieser Künstlerin wusste ich nichts. Auch die Verantwortlichen in Kleve wussten bis vor ein paar Jahren nichts. Diese Künstlerin wurde 2020 vom Publikum in den Niederlanden zur Künstlerin des Jahres gewählt.
Aber worum geht es der Künstlerin eigentlich? Sie ist ja keine reine Kuppistin, würde ich sagen. Ne?
Nein, überhaupt nicht. Eigentlich malt sie mit der Kamera. Sie hat viele Jobs gehabt, hat dann gedacht, ich will Kunst studieren, hat das auch gemacht in Groningen, hat dann gesehen, hat Raumgestaltung dann gelernt und hat gesehen, die sitzen die ganze Zeit nur am Computer, also mit Kunst hat das nichts zu tun und hat dann Kunst im öffentlichen Raum gemacht und fing dann an, Stillleben zu fotografieren, einfach nur mal so. Hat sie dann so vom Supermarkt da den Granatapfel oder das dahin getan und hat das fotografiert und hat das ins Internet gestellt. Mhm. Und plötzlich hatte sie ganz viele Follower. Und dann hat sie gedacht, ach so geht das. Also ja. Man kann sich ein Netzwerk aufbauen.
Ja.
Und sie wohnt auf der holländischen Seite gegenüber von Meppen, da bei Papenburg. Eigentlich eine flache Landschaft und mitten in dem platten Land. Und dann hat sie mal ihren Mann fotografiert auf dem Pferd in der Landschaft. Und dann hat sie gesehen, Mensch, Landschaft, das ist eigentlich so was Tolles. Und wir kennen zum Beispiel Kühe nur im Stall.
Ja, das ist ein guter Stichpunkt, das will ich einmal aufgreifen, Christiane. Denn ästhetisch, es gibt da auch so ein paar Kuhbilder, sind die Bilder für meinen Geschmack wirklich hart an der Grenze zum Kitsch, wenn nicht drüber?
Das kann man nicht sagen in dieser Ausstellung. Es sind 35, Gemälde von ihren Fotos zu sehen. Und sie hängen im Kontext mit den Bildern von Kuckuck beziehungsweise von der Familie Kuckuck. Der hatte zig Brüder, sein Vater hat da auch gemalt. Die haben auch Seestücke gemalt, also nicht nur Landschaft. Und Seestücke kann sie auch. Du stehst davor und denkst, das ist gemalt, das kann kein Foto sein. Und du siehst die kleinen weißen Schaumkronen und das grüne Wasser. Und es ist wirklich ein wunderbares Seestück. Und da ist gar nichts von Kitsch. Es gibt eine kleine Ecke, da würde ich auch sagen, Kalenderblätter und weg damit, und nicht umsonst ist sie sicherlich zur Künstlerin oder zum Publikumsliebling des Jahres gewählt. Da sind Blumenbilder dabei, wo du denkst, auch ein Gräslein und noch ein Gräslein. Aber was macht sie auch, was früher die Künstler, die Fotografin in der Dunkelkammer gemacht hat, macht sie am Computer und Pixel für Pixel. Also das Foto, was sie erstmal macht in der Natur und vor der Natur, ist eine Skizze. Sie guckt also, welche Stimmung da dabei ist. Diese tiefen Horizonte, die wir von der holländischen Malerei kennen. Sie mag am liebsten so kurz bevor das Gewitter losgeht, diese dunklen Wolken. Und daraus komponiert sie letztlich Pixel für Pixel für Pixel. Und daraus entsteht dann ein Bild, was nach der Natur ist. Aber es ist eben neben der Malerei so ein Zwitter. Aber wenn du da stehst und davor, dann würdest du auch sagen, boah.
Okay, gut. Vielleicht muss ich mich überzeugen lassen durch einen Besuch im Museum. Christiane Vielhaber über die Ausstellung Liebe zur Landschaft mit Werken der niederländischen Künstlerin Saskia Bosums zu sehen in Kleve im Kuckuckhaus. Und jetzt wird's ziemlich düster, denn es geht um einen mörderischen Juwelier. Cardillac heißt er, und wenn er seine Schmuckstücke verkauft, dann kann er nicht anders, er muss sie zurückbekommen und geht dabei über Leichen. Diesen Cardillac hat es wohl tatsächlich gegeben. E.T.A. Hoffmann hat ihn vor rund 200 Jahren in seiner Novelle Das Fräulein von Scudery verewigt. Und auf Hoffmanns Novelle wiederum geht Paul Hindemiths Oper Cardillac zurück. Uraufgeführt vor fast genau 100 Jahren in Dresden. Anlass für das Opernhaus Zürich, das selten gespielte Werk aufzuführen. Regie führte der Ungar Cornel Mundruzzo und Elisabeth Richter hat das gesehen.
Woraus wird Kunst geboren? Was ist der Antrieb, perfekte Dinge zu erschaffen? Ein Bild, eine Musik, ein Schmuckstück, innersten Zuständen eine Form zu geben. Manchmal steckt größte seelische Not dahinter. Umso schwieriger kann es für einen Künstler sein, sein Werk in die Welt zu entlassen, geht damit doch möglicherweise ein Teil der Identität verloren. Den Titelhelden von Paul Hindemiths Oper Cardillac zeigt Regisseur Cornel Mundruzzo in seiner Zürcher Neuinszenierung als eine zutiefst zwiespältige und traumatisierte Figur. Der zweite Akt führt in die Werkstatt des gefeierten Goldschmieds. Wir sehen ihn hier einsam umhertaumelnd, alkoholisiert, eine Flasche nach der anderen aus dem Kühlschrank holend. Kurz zuvor hat er zum wiederholten Male einen Kunden blutspritzend erstochen. Dieser hatte ein Geschmeide für seine Geliebte erworben. Cardillac ist eine Art Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Eben noch versucht er, härteste Seelenqualen mit Alkohol zu betäuben, dann wird er im nächsten Moment charmanter Verkäufer seiner begehrten Schmuckstücke und serviert den Kunden Champagner. Doch sobald er seine Kunstwerke aus der Hand gegeben hat, muss er sie zurückerlangen und dafür töten. Seine Kunst bedeutet ihm alles, mehr noch als seine Tochter, die er problemlos in die Hände eines Offiziers ihres Liebhabers geben kann, die aber unter seiner Gefühlskälte leidet. Was ihn nicht davon abhält, so zeigt es Regisseur Mundruzzo, seine Tochter inzestuös zu begehren. Musik. Ausstatterin Monika Korper hat ein goldglänzendes Luxuskaufhaus entworfen. Der Chor ist eine ewig feiernde, dekadente, heutige Lifestyle-Gesellschaft. Sie klagt am Anfang wie ein wütender Mob den noch unbekannten Mörder an und fordert seinen Tod, wird dann aber unterwürfig, als der berühmte Goldschmied Cardillac vorbeigeht. Am Ende wird sie Cardillac wutentbrannt töten, nachdem er seine Morde ohne irgendeine Reue gestanden hat. Hindemith mischt in seiner rhythmisch getriebenen Musik die unterschiedlichsten Stile, barocke Formen und Floskeln, spätromantische Opulenz, jazzige Unterhaltungsmusikelemente und gelegentlich lyrische Saxophonmelodien. Dirigent Fabio Luisi geht mit dem exzellenten Orchester der Oper Zürich die Partitur sehr energetisch pulsierend an. Gelegentlich überdeckt er im Forte manche Gesangspassagen. Sängerisch war das Ensemble hervorragend und sehr ausgewogen besetzt. Unter anderem mit Gabor Bretz als Cardillac, Annette Frisch als seine Tochter und Michael Laurenz als deren Liebhaber.
Der ist der Mann, ich will ihn töten.
Auf den martialisch in Lynchjustizmanier getöteten Titelhelden folgt am Schluss von Hindemiths Oper eine Apotheose, in der Cardillac mit sanften Gesängen glorifiziert wird. Er sei Opfer heiligen Wahns, mit ihm sterbe ein Held, er sei trotz allem ein Sieger. In einem Programmheft-Interview distanziert sich Cornel Mundruzzo von dieser Art problematischen Künstlertums, die alles, auch Mord, für die Kunst rechtfertigt. Zu sehen ist das aber leider nicht auf der Bühne. Cornel Mundruzzo entzieht sich einer Stellungnahme. Der tote Cardillac wird in ein goldenes Wams gesteckt und auf eine blutrot leuchtende, große, herzartige Skulptur drapiert, während der Chor im feinsten Pianissimo ehrfürchtige Gefühle provoziert. Bis auf diesen inszenatorisch nicht ganz plausiblen Schluss ist die Produktion dennoch ein spannend erzählter Opernpsychokrimi.
Elisabeth Richter über die Oper Cardillac von Paul Hindemith am Opernhaus Zürich. Und die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen mit einem weiteren verstorbenen US-Amerikaner.
Der Schauspieler Robert Duvall ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren in seinem Haus in Middleburg im Bundesstaat Virginia. Das hat seine Familie mitgeteilt. Duvall verkörperte rund 130 Rollen in Filmen und Serien. Am liebsten waren ihm Western an der Seite von John Wayne. Zahlreiche der Hollywood-Produktionen mit ihm wurden berühmt, so die Mafia-Reihe Der Pate. In der gab er als Ziehsohn den geduldeten Nicht-Italiener. Auch im Antikriegsfilm Apocalypse Now war Robert Duvall dabei. Berühmtester Satz: Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Regisseur Coppola schrieb auf Insta: Was für ein Schlag, so ein großartiger Schauspieler. 1984 spielte und sang Duvall die Hauptrolle in Comeback der Liebe, stellte einen alkoholabhängigen Country-Sänger dar.
If you just hold the letter, baby, I'll climb to the top.
Das brachte ihm einen Oscar ein. Duvall spielte auch in vielen Theatern, unter anderem am Broadway. Seine letzte Filmrolle hatte er nach 60 Jahren am Set 2022 im Krimi Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Auch der US-amerikanische Dokumentarfilmemacher Frederick Wiseman ist tot. Er galt als Pionier des Direct Cinema. Das setzt auf ungestellte Szenen und verzichtet etwa auf Texte aus dem Off, um damit nicht zu beeinflussen. Er machte Filme über die Stadtverwaltung von Boston, Tolstois Ehe, die Londoner National Gallery oder das Ballett der Pariser Oper. 2014 gab es für Frederick Wiseman in Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Er wurde 96 Jahre alt. Das Pariser Institut der Arabischen Welt wird erstmals seit seiner Gründung von einer Frau geleitet. Die französische Diplomatin Anne-Claire Legendre übernimmt. Bislang war sie Beraterin des französischen Präsidenten Macron für Nordafrika und den Nahen Osten. Wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Epstein war der langjährige Direktor Jacquelin Anfang des Monats von dem Posten zurückgetreten. Er ist ehemaliger sozialistischer Kulturminister Frankreichs. In den Epstein-Akten taucht sein Name fast 700 Mal auf.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. In Genf wurde heute über die Ukraine und über den Iran gesprochen. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.